beginne mal mit Morgenstern. Die Beichte des Wurms. Es lebt in einer Muschel ein Wurm ganz seltener Art. Der hat mir mit Getuschel sein Herze offenbart. Sein armes, kleines Herze, hei, wie das flog und schlug. Ihr denket wohl, ich scherze. Ach, denket nicht so klug. Es lebt in einer Muschel ein Wurm ganz seltener Art. Der hat mir mit Getuschel sein Herze offenbart. Der jetzt folgende Text beinhaltet Auszüge aus mehreren Interviews mit Stellungnahmen Edward Snowdens. Zwei Statements von Edward Snowden erschienen im Glenn Greenwald, No Place to Hide, also in die globale Überwachung, zusammen mit den Daten, die veröffentlicht wurden durch ihn. Mein einziges Motiv liegt darin, die Öffentlichkeit darüber zu informieren, was in ihrem Namen getan wird und gegen sie eingesetzt wird. Die amerikanische Regierung hat in einer Verschwörung mit ihren Satellitenstaaten, insbesondere mit den Five Eyes, Großbritannien, Kanada, Australien und Neuseeland, der Welt ein System geheimer, alles durchdringender Überwachung aufgezwungen, vor dem es kein Entrinnen mehr gibt. Sie schützen ihre inländischen Systeme, indem sie den Bürgern durch Geheimhaltung und Lügen jeglichen Einblick verwehren und wappnen sich gegen öffentliche Empörung infolge eventueller Datenlecks, indem sie in übertriebener Weise geltend machen, sie könnten den von ihnen beherrschten, andernfalls nur noch einen eingeschränkten Schutz bieten. Zum Zeitpunkt dieser Niederschrift ist geplant, alle neuen Kommunikationsdaten, die von diesem System erfasst und katalogisiert werden können, für Jahre zu speichern. Neue riesige Datenarchive, beschönigend Missionsdatenarchive, sind weltweit in Betrieb und in Bau, das größte davon im neuen Datenzentrum in Utah. Zwar bete ich dafür, dass das öffentliche Bewusstsein und öffentliche Debatten Reformen herbeiführen werden, doch man muss sich vergegenwärtigen, dass die Politik dem Wandel der Zeit unterliegt und sogar Verfassungsgrundsätze untergraben werden, wenn es das Begehr der Mächtigen ist. Um mit einem historischen Zitat zu sprechen, lasst uns nicht mehr vom Vertrauen auf den Menschen sprechen, sondern haltet ihn durch die Ketten der Verschlüsselung von Unheilstiftung ab. Viele werden mich dafür verdammen, dass ich nicht den nationalen Relativismus teile und die Probleme meiner Gesellschaft ignoriere, um den Blick auf ferne Übel im Ausland zu richten, die weder unserer Zuständigkeit noch unserer Verantwortung unterliegen. Doch es entspricht der staatsbürgerlichen Pflicht, zuerst das Tun der eigenen Regierung zu überprüfen, ehe man danach trachtet, andere zu verbessern. Hier und jetzt in unserer Heimat sind wir mit einer Regierung geschlagen, die nur widerwillig und begrenzt Einblicke gestattet und jede Verantwortung abstreitet, wenn in ihrem Namen Verbrechen begangen werden. Wenn Jugendliche aus sozial schwachen Schichten sich kleinerer Vergehen schuldig machen, verschließen wir die Gesellschaft die Augen vor den unerträglichen Folgen, die sie innerhalb des größten Strafvollzugssystems der Welt erdulden müssen. Wenn aber die reichsten und mächtigsten Telekommunikationsanbieter des Landes wissentlich und millionenfach Straftaten begehen, verabschiedet der Kongress erstmals in unserem Land ein Gesetz, das seinen elitären Freunden volle rückwirkende Immunität zusichert. Zivil wie strafrechtlich bei Verbrechen, die sonst die längste Strafe der Geschichte verhängt, für die sonst die längste Strafe der Geschichte verhängt worden wäre. Diese Unternehmen waren sich der Ungesetzlichkeit ihres Tuns voll und ganz bewusst. Sie verfügen über die besten Anwälte des Landes. Dennoch wurde ihre Tat nicht im geringsten geahndet. Wenn Ermittlungen ergeben, dass Amtsträger in den höchsten Machtpositionen, was den Vizepräsidenten und seinen Syndikus ausdrücklich einschließt, ein derartiges kriminelles Unternehmen persönlich geleitet haben, was sollte dann die Folge sein? Wenn Sie der Meinung sind, man sollte die Ermittlungen einstellen, die Ergebnisse von seiner speziellen Abteilung für besonders kontrollierte Informationen namens STLW, Stella Wind, als mehr als streng geheim deklarieren lassen, jegliche künftigen Ermittlungen verhindern mit der Begründung, dass es den nationalen Interessen schaden würde, diejenigen zur Verantwortung zu ziehen, die ihre Macht missbrauchen, dass wir nach vorn und nicht zurückschauen sollten und dieses illegale Programm nicht stoppen, sondern ausbauen und mit noch mehr Befugnissen ausstatten sollten, dann sind Sie den heiligen Hallen der Macht Amerikas willkommen. Denn so weit ist es bereits gekommen und ich enthülle diese Dokumente, um das zu beweisen. Mir ist klar, dass ich durch mein Handeln schmerzliche Konsequenzen zu tragen haben werde und dass die Rückgabe dieser Informationen an die Öffentlichkeit mein Ende bedeutet. Aber wenn nur für einen Augenblick offengelegt wird, welches Konglomerat aus geheimen Absprachen, willkürlich gewährter Straffreiheit und überbordender Exekutivbefugnisse die Welt, die ich liebe, beherrscht, dann bin ich zufrieden. Wenn Sie mich unterstützen möchten, schließen Sie sich der Open Source Community an und kämpfen Sie darum, den Geist der Presse am Leben zu erhalten und die Freiheit des Internets zu bewahren. Ich kenne die dunkelsten Winkel der Regierung. Was sie fürchtet, ist das Licht. Schon Bedarf? Eine Wortmeldung schon? Nein. Ich darf. Ein ganz, ganz kleiner Aphorismus, fast nicht mal ein Aphorismus, ein Satz Morgensterns. Was braucht ein Volk für Gönner? Wahrheit sagen Könner. Warum er es tat. Die Realität ist folgende. Die Situation erforderte, dass die Öffentlichkeit darüber informiert würde, dass es massive Verstöße gegen die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika gegeben hatte. Wäre das nicht der Fall gewesen, wäre die Regierung nicht zu weit gegangen, hätte sie nicht ihre Befugnisse überschritten, hätten wir keine Whistleblower gebraucht. Schließlich setzt man nicht grundlos sein Leben aufs Spiel, trennt sich von seiner Familie, packt seine Sachen und geht, ohne sich von seiner Familie zu verabschieden. Niemand reißt ohne Not alle Brücken hinter sich ab und gibt ein ausgesprochen bequemes Leben auf. Ich hatte schließlich ziemlich viel Geld für jemanden ohne Highschool-Abschluss. Immer wieder, Dankeschön, immer wieder ist von der nationalen Sicherheit die Rede. Wenn der Staat jedoch auf breiter Basis anfängt, Gespräche zu belauschen, Nachrichten abzufangen, jegliche Kommunikation kontrolliert, ohne jede Garantie, ohne jeden Verdacht, ohne jegliches Rechtsmittel oder den Nachweis eines möglichen Grundes, dann muss man sich fragen, ob es wirklich um den Schutz der nationalen Sicherheit geht oder um den Schutz der Staatssicherheit. Ich hatte zunehmend das Gefühl, und dies wurde potenziell von immer mehr Menschen ähnlich erlebt, dass hier ein System als Behörde für nationale Sicherheit bezeichnet wird, das nicht das öffentliche Interesse vertritt, sondern zunehmend die Interessen der staatlichen Sicherheit schützt und fördert. Und die Vorstellung, dass eine wesentliche Demokratie Behörden der Staatssicherheit hat, ja, die Formulierung selbst, Büro für Staatssicherheit, lässt mich schaudern. Wenn wir an die Nationen denken, dann denken wir an unser Land und unsere Heimat. Wir denken an die Menschen, die in diesem Land leben und an die Werte, für die es steht. Der Staat ist dagegen eine Institution. Der Unterschied besteht darin, dass die Institution, um die es hier geht, so mächtig geworden ist, dass sie sich neue Rechte herausnimmt, ohne dass das Land oder die Öffentlichkeit oder auch die gewählten Vertreter des Volkes und die Gerichte einbezogen würden. Das macht Angst. Mir jedenfalls. Meine größte Sorge angesichts der Konsequenzen dieser Enthüllungen für Amerika ist, dass sich nichts ändern wird. Man wird sie in den Medien finden. Man wird erkennen, wie weit die Regierung in ihrer Selbstermächtigung und bei der Schaffung von mehr Kontrolle über die amerikanische und die globale Gesellschaft geht. Doch man wird nicht bereit sein, das notwendige Risiko einzugehen, aufzustehen, dafür zu kämpfen, dass sich etwas ändert. Man wird die Politiker nicht zwingen, tatsächlich für die Interessen der Bürgerinnen und Bürger einzutreten. Es wird in den kommenden Monaten und Jahren noch schlimmer werden, bis es irgendwann zum politischen Wandel kommt. Denn nur die Politik kann dem Überwachungsstaat Einhalt gebieten. Selbst in unseren Vereinbarungen mit anderen souveränen Regierungen halten wir das eher für eine politische Frage als für eine juristische Angelegenheit. Und dann werden wieder neue politische Führer gewählt werden, die am Schalter drehen und sagen, dass wir wegen der Krise und angesichts der globalen Gefahren im Licht irgendwelcher neuer, nicht vorhersehbarer Bedrohungen mehr Autorität brauchen und mehr Macht. Die Menschen werden nichts tun können, um sich dagegen zu wehren. Und schließlich haben wir eine vollkommene Tyrannei. Wie die NSA-Überwachung funktioniert. Die Geheimdienste sollen alles Wichtige wissen, was außerhalb der USA geschieht. Das ist eine schwierige Aufgabe. Wenn jedoch der Anschein erweckt wird, dass eine existenzielle Krise droht, wenn man nicht alles über jeden weiß, dann hat man das Gefühl, dass ein Regelverstoß legitim ist. Wenn die Menschen einen jedoch erst einmal dafür hassen, dass man die Regeln bricht, dann wird der Regelverstoß zur Überlebensfrage. Die NSA und die Geheimdienste insgesamt versuchen mit allen Mitteln Erkenntnisse zu gewinnen. Sie agieren auf der Grundlage einer Art Eigenzertifizierung und gehen davon aus, im nationalen Interesse zu handeln. Ursprünglich konzentrieren sich die Geheimdienste auf den eher eng zugeschnittenen Bereich der Auslandsspionage. Jetzt aber sind sie zunehmend auf das eigene Land fokussiert. Und um ihre Aufgabe zu erfüllen, befassen sie sich insbesondere mit der Kommunikation. Das gilt vor allem für die NSA. Der Kommunikation aller gilt ihr Standardinteresse. Sie registriert sie, sammelt sie in ihrem System, filtert und analysiert sie, misst sie, speichert sie für eine bestimmte Zeit, einfach weil das die unkomplizierteste, effizienteste und beste Möglichkeit ist, ihren Zweck zu erfüllen. Vielleicht geht es ihr eigentlich um einen Vertreter einer fremden Regierung oder um einen Terrorverdächtigen. Aber im Rahmen ihrer Aufklärung überwacht sie die Kommunikation aller. Jeder Analytiker kann jederzeit jeden zur Zielperson erklären. Wo die Kommunikation abgeschöpft wird, hängt von der Reichweite des Netzwerkes und den Befugnissen der jeweiligen Ermittler ab. Nicht jeder Analytiker darf alles targetieren. Ich war jedoch, wenn ich am Schreibtisch saß, autorisiert, jeden anzuzapfen. Sie, Ihren Buchhalter, einen Bundesrichter. Selbst den Präsidenten hätte ich ausspionieren dürfen, wenn ich eine persönliche E-Mail-Adresse gehabt hätte. Schon was zur Wortmeldung? Nein. Über Metadaten. Traditionell werden die Metadaten den Inhalten gegenübergestellt. Man geht davon aus, dass die Metadaten die Details eines Anrufes enthalten. Wann er erfolgt, wer angerufen wird, wann angerufen wird, wie lange das Gespräch dauert. Dagegen steht der Inhalt für das, was gesagt wird. Dem Analytiker ist jedoch in 9 von 10 Fällen erst sehr spät im Verlauf der Ermittlungen wichtig, was am Telefon gesagt wird. Interessant sind die Messdaten, denn diese lügen nicht. Wer tatsächlich in kriminelle Machenschaften verwickelt ist, der lügt am Telefon, verwendet Codeworte, benennt nichts Konkretes. Dem Abgehörten kannst du nicht trauen. Den Metadaten dagegen schon. Daher bedeutet ihre Erfassung häufig einen weitergehenden Eingriff in die Privatsphäre. Metadaten lassen sich auf die Details übertragen, die ein Ermittler im Verlauf seiner Überwachung beobachtet. Er folgt dir beispielsweise in ein Restaurant, in dem du einen Freund oder eine Geliebte triffst. Er sieht, wen du triffst, wo die Begegnung stattfindet, weiß, wann du in das Restaurant gehst und kennt vielleicht sogar ganz allgemein die Themen, über die ihr euch unterhaltet. Aber er kennt nicht den ganzen Inhalt eures Gesprächs. Vielleicht kam er, um nicht entdeckt zu werden, nicht nahe genug heran, um alles zu verstehen, was gesagt wird. Im Rahmen dieser Programme haben die Regierungen in Großbritannien, in den USA und in anderen westlichen Staaten, aber auch wesentlich weniger verantwortungsvolle Regierungen in der Welt, soweit möglich, Ermittler auf alle Bürger und Bürgerinnen ihres Landes und weltweit angesetzt. Das geschieht automatisch und umfassend. Die erworbenen Erkenntnisse werden, unabhängig davon, ob sie gebraucht werden oder nicht, in Datenbanken gespeichert. Zur NSA-Kultur. Als NSA-Analytiker stellst du bei der Suche nach den reinen Signalen für Erkenntnisse fest, dass es sich bei der in den Datenbanken aufgezeichneten Kommunikation meist nicht um Gespräche von Zielpersonen handelt, sondern um Gespräche ganz normaler Leute. Nachbarn, die Freunde der Nachbarn, Verwandte, die Kassiererin im Laden. Es sind intensive, intime, ganz private Momente ihres Lebens, die wir ohne jede Erlaubnis, ohne jeden Grund festhalten. Wir haben Aufzeichnungen all ihrer Aktivitäten, wo sie sich mit ihrem Handy aufhielten, welche Platten sie kauften, ihre privaten Kurznachrichten, ihre Telefongespräche, unter bestimmten Umständen auch die Inhalte dieser Gespräche, Transaktionen, Geschäfte, aus denen wir fast ein perfektes Bild der Aktivitäten jeder einzelnen Person zeichnen können. Und diese Daten bleiben immer öfter dauerhaft gespeichert. Vor allem junge Männer im Alter von 18 bis 22 Jahren wurden für die Suche nach der Nadel im Heuhaufen rekrutiert. Plötzlich waren sie in einer ungemein verantwortungsvollen Position, die ihnen Zugang zu ganz privaten Daten gewährte. Und dann stolpern sie bei ihrer alltäglichen Arbeit über etwas, das gar nichts mit ihrer Tätigkeit zu tun hat. Beispielsweise ein privates Aktfoto, eine Aufnahme einer sehr attraktiven Person in einer sexuell kompromittierenden Situation. Was machen sie also? Sie drehen sich um und zeigen das Bild einem Kollegen. Und was sagt der dann? Hey, klasse, schick mal das Bild rüber. Und Bill schickt es George und George schickt es Tom. Und früher oder später ist das ganze Leben der Person für alle sichtbar. Im Prinzip ist alles möglich. Du sitzt in einer Gruft. Alle haben ähnliche Befugnisse und jeder kennt jeden. Die Welt ist klein. Gemeldet wird so etwas nie. Keiner wird es je erfahren. Denn diese Systeme werden kaum geprüft. Natürlich werden manche sagen, das sei doch eigentlich harmlos. Und die betroffene Person wisse doch noch nicht einmal, dass ihr Bild betrachtet wurde. Und doch geht es um ein fundamentales Prinzip, das wir nicht verletzt sehen wollen. Die Tatsache, dass deine privaten Bilder, Aufzeichnungen deines Privatlebens, deiner intimsten Momente aus deiner privaten Kommunikation mit dem eigentlichen Gesprächspartner extrahiert und ohne Genehmigung und besondere Not der Regierung überlassen werden, das ist an sich schon eine Verletzung deiner Rechte. Warum findet sich diese Information in staatlichen Datenbanken? So etwas geschieht etwa alle 2 Monate, würde ich sagen. Ist nicht ungewöhnlich. Und je nachdem, mit wem du zusammenarbeitest, kommt es seltener oder häufiger vor. Gesehen wird es allerdings als zusätzlicher Vorteil. der Überwachungsposition. Über Datenschutz. Selbst wer sich nichts zu Schulden kommen lässt, wird beobachtet und aufgezeichnet. Die Speicherkapazität der Systeme steigt drastisch von Jahr zu Jahr, sodass man nicht einmal etwas Unrechtes getan haben muss, um sich in ihnen wiederzufinden. Es genügt ein einfacher Verdacht, selbst wenn dieser auf einen Irrtum beruht. Das System kann genutzt werden, um in die Vergangenheit zurückzugehen und jede Entscheidung zu berücksichtigen, die man jemals getroffen hat. Jeder Freund kann ermittelt werden, mit dem man jemals gesprochen hat. Auf dieser Grundlage ist man dann angreifbar. Ein unschuldiges Leben wird so verdächtig, und jeder kann im Umfeld eines Rechtsbrechers erscheinen. Gewiss, eine Art Massenüberwachungssystem mit Gesichtserkennung ist hypothetisch denkbar als wirksame Methode der Verbrechensprävention. Ebenso denkbar ist, hypothetisch, dass wir der Polizei gestatten, in unsere Wohnungen einzudringen und sie zu durchsuchen, während wir arbeiten, und sie so Beweise für Straftaten, Drogengebrauch oder irgendwie geartete gesellschaftliche Übel entdecken kann. Doch wir ziehen eine Grenze und wir müssen sie irgendwo ziehen. Die Frage ist, warum private Informationen, die online übermittelt werden oder auf unseren eigenen Geräten gespeichert sind, anders zu behandeln sein sollten als Informationen und private Aufzeichnungen unseres Lebens in unseren eigenen privaten Journalen. Es darf keinen Unterschied zwischen digitaler und gedruckter Information geben. Die Regierung der USA und vieler anderer Staaten der Welt versuchen jedoch immer häufiger, diesen Unterschied zu machen, denn es ist ihnen bewusst, dass sie damit ihre Ermittlungsmacht massiv ausbauen können. Zur Frage, wem dein Telefon gehört. Das ist ja niedlich. Guck mal, was ich für Papier hatte zum Ausdrucken. Sehe ich gerade rückwärtig. Okay. Richtig ist, dass die NSA, der russische Geheimdienst, der chinesische Geheimdienst, jeder Geheimdienst der Welt mit ausreichender finanzieller Ausstattung und einem entsprechenden Team von Technikern dieses Telefon in dem Moment übernehmen kann, Gesundheit, indem es sich ins Netz einloggt. Sobald du es einschaltest, kann es ihres sein. Sie können es zum Mikrofon machen, können die gespeicherten Bilder und Daten runterladen. Wichtig ist jedoch, dass dies in der Regel zielgerichtet erfolgt. Es geschieht nur, wenn davon ausgegangen wird, dass das Telefon verdächtig und vermutlich von einem Drogenhändler oder Terroristen benutzt wird. Zu den internationalen Partnern der NSA. Manchmal gehen die sogenannten Five Eyes Partner noch über das, was die NSA selbst tut, hinaus. So betreibt das britische Government Communications Headquarters, so ja, habe ich das richtig gesagt? Korrigiert mich. Ein System namens Tempora, den ersten vollständigen Internetpuffer, in dem die Art des Inhaltes keine Rolle spielt und der sich um die Bestimmungen des Menschenrechtsgesetzes Human Rights Acts nur marginal schert. Jede Information wird in einem rollierenden Puffer aufgenommen, damit nicht ein Bit bei retroaktiven Ermittlungen übersehen wird. Aktuell kann der Puffer den Datenverkehr von 3 Tagen speichern. An einer Verbesserung des Systems wird gearbeitet. Man sollte es sich also, soweit möglich, zur Regel machen, grundsätzlich nicht über Großbritannien zu routen oder es als Peer zu benutzen. Die Leitungen sind radioaktiv und selbst die Selfies, die die Queen dem Poolboy mailt, finden sich im Log wieder. Schon jemand was zu sagen? Ich dachte, ich lockere jetzt mal auf. Vielleicht, ich gucke noch mal in meinen Morgenstern. Ich habe auch noch anderes mit. Die Behörde. Korf erhält vom Polizeibüro ein geharnischt Formular, wer er sei und wie und wo. welchen Orts er bis an heute war, welchen Stands und überhaupt wo geboren Tag und Jahr. Ob ihm überhaupt erlaubt, hier zu leben und zu welchem Zweck, wie viel Geld er hat und was er glaubt. Umgekehrtenfalls man ihn vom Fleck in Arrest verführen würde und darunter steht Borowski Heck. Korff erwidert darauf kurz und rund. Einer hohen Direktion stellt sich, laut persönlichem Befund, untig angefertigte Person als nicht existent im Eigensinn bürgerlicher Konvention vor und aus und zeichnet, wenn schon hin, mit bedauernd nebigen Betreff Korff an die Bezirksbehörde in, staunend liest's der anbetroffene Chef. So kann man auch damit umgehen.
Wann ist er in Arrest gegangen?
Palmström wird Staatsbürger. Palmström weigert sich, ganz selbstverständlich, irgendwelchen Heeresdienst zu tun. Doch die Mehrzahl schilt dies feig und schändlich, denn man ist noch rings um ihn katholisch oder protestantisch und so weiter, und da gilt es noch als diabolisch, einen Christenmenschen nicht zu morden. Heischen dies Gott, König, Vaterland. Palmström ist hierauf verhaftet worden. Im Gefängnis sitzt der Brave, doch er sagt sich, ins Gefängnis sollte jeder, der kein Sklave. Alle wahrhaft freien Seelen sollten diese ihre einzig werte Stätte nicht verfehlen. Ohne Murren, ohne Zucken, sollten sich der freien Nacken unter der Gewaltjoch ducken. Bis das Volk der breiten Fährte erst durch Staunen, dann durch Denken gleichfalls sich zur Freiheit klärte. Korff geht mitten durch die Wachen, die in Pflichtbeflissen greifen, doch sie greifen in die Leere. Und sie stoßen die Gewehre hin und her durch ihn, doch heiter wandert er zu Palmström weiter. Mit dem Wärter, der das Essen bringt, betritt er die Kamurke, drin sein Freund, der Schurke, Palmström haust. Stotternd, stolpernd, stürzt der Wächter fort und fabuliert von Geistern, die er nicht zu meistern wisse. Man kommt in Korpore gelaufen, alle werfen sich auf Korffen, doch umsonst geworfen. Korff ist Geist. Es ist unmöglich, Palmström zu behalten, obwohl er selbst am liebsten bleiben möchte, denn Korffs Erscheinung ist nicht auszuschalten. In 12 Gefängnissen ist Palm gewesen, doch haben überall so Direktoren wie Untergebene den Verstand verloren, so dass man ihn mit aufgehobenen Händen zuletzt beschwört, sich heimwärts zu entschließen und ihm erlaubt, niemanden totzuschießen. Ja, ich fand es sehr, sehr aktuell. Also Korff, der nur kein Staatsbürger sein will, und Palmström, der nicht schießen will. Zum Schluss bekommt er denn dann doch die Erlaubnis, nicht zu schießen. Ja, gut. Soll ich weiter im Snowden lesen? Noch keiner eine Diskussion? Du sag mal, wenn ich das jetzt hier die Abkürzung lese, muss ich die jetzt Englisch sprechen oder nicht? Von dem, was ich eben nicht sagen konnte. GCHQ. Die Piraten, die können es mir vielleicht richtig sagen. Zum britischen NSA-Partner GCHQ. Es gibt kein Gesetz und keine Politik, die regelt, dass und wie das GCHQ Datenschutzbestimmungen die Rechte der Bürgerinnen und Bürger auf Kommunikation und Bildung von Vereinen ohne Überwachung und Einmischung achten muss. Entsprechend ist das Risiko für britische Bürgerinnen und Bürger beziehungsweise Menschen in aller Welt, die von Großbritannien, der britischen Regierung, britischen Systemen oder Behörden zu Zielpersonen erklärt werden, wesentlich größer als in den USA. In seinen eigenen Dokumenten bestätigt das GCHQ, dass es einer wesentlich geringeren Kontrolle unterliegt, als es der Fall sein sollte. Genau so wird es konstatiert. Es genießt Befugnisse, die es nicht haben sollte. Das Problem bei einem Geheimdienst, der selbst keiner guten Überwachung und Steuerung unterliegt, ist, dass eine öffentliche Kontrolle nicht möglich ist und dass er weitergeht als nötig. Es kommt so zu Exzessen. Systeme und Maßnahmen werden umgesetzt, die es so nicht geben sollte. Menschen werden zu Zielpersonen gemacht, die keine Zielperson sein sollten. Zu Deutschland. Bedauerlicherweise sehen wir in mehreren Staaten, vor allem in Westeuropa, dass die Regierungen andere Prioritäten setzen als die Öffentlichkeit. Bedauerlich ist auch, dass es kein Skandal ist, wenn man beispielsweise in Deutschland Beweise dafür hat, dass die NSA Millionen deutscher Bürgerinnen und Bürger ausspioniert, sich aber alles ändert, wenn Angela Merkels Handy abgehört und sie selbst zum Opfer wird. Wir sollten höhere Funktionäre nicht aus der Masse herausheben. Wir sollten führende Vertreterinnen und Vertreter nicht über Durchschnittsbürgerinnen und Bürger stellen, denn für Letztere arbeiten sie doch. Das öffentliche Interesse ist das nationale Interesse. Prioritäten der NSA sollten nicht wichtiger sein als die Bedürfnisse der Deutschen. Zur Beteiligung privater Unternehmen. Diese zu beweisen ist nicht einfach, denn die NSA betrachtet die Identität der mit ihr zusammenarbeitenden Telekommunikationsunternehmen als ihre Kronjuwelen der Allwissenheit. Allgemein sollte man multinationalen Konzernen mit Sitz in den Vereinigten Staaten nicht trauen, solange sie nicht belegen, dass sie nicht mit der NSA kooperieren. Traurig ist, dass sie die besten und vertrauenswürdigsten Dienste der Welt anbieten könnten, wenn sie wollten. Um diese zu fördern, sollten Organisationen, die sich für die Bürgerrechte und Freiheiten einsetzen, die Enthüllungen nutzen, um auf die Unternehmen einzuwirken, damit diese ihre Verträge aktualisieren und einklagbare Klauseln aufnehmen, durch die sie sich verpflichten, ihre Kunden nicht auszuspionieren und technische Veränderungen vorzunehmen. Wenn sich nur ein Konzern dazu entschließt, wird sich die Sicherheit der globalen Kommunikation ein für alle Mal ändern. Wenn kein Unternehmen den ersten Schritt macht, überlege, ob du nicht ein solches Unternehmen gründest. Es werden sich mehr einer solchen Initiative anschließen, wenn Unternehmen vom Verbraucher auf dem Markt bestraft werden. Dies sollte die Top-Priorität aller sein, die an Meinungsfreiheit glauben. Ungewohnt verborgen bleiben selbst denen, die für diese Agenturen arbeiten, Informationen über die finanziellen Vereinbarungen zwischen der Regierung und den Telekommunikationsanbietern. Hier müssen wir uns fragen, warum das so ist. Warum werden Informationen über die Art der Bezahlung für ihre Zusammenarbeit mit der Regierung so viel stärker geschützt, als beispielsweise die Namen von Agenten, die eingebettet in Terrorgruppen als verdeckte Ermittler arbeiten? PRISM, das Programm für die Zusammenarbeit von NSA und Internetfirmen, erlaubt den Agenturen den direkten Zugriff auf die Inhalte auf den Servern dieser privaten Unternehmen. Das bedeutet allerdings nicht, dass die Geheimdienste oder Unternehmen selbst direkten Zugang hätten, sondern Facebook erlaubt der Regierung, Kopien von Facebook-Messages, Skype-Gesprächen, Gmail, Mailboxen und Ähnlichem zu erhalten. Es besteht damit ein Unterschied zu den sogenannten Upstream-Operations, bei denen die Regierung sich einen eigenen Zugang eingerichtet, gewissermaßen die Backbones, an denen sich die Kommunikation kreuzt, angezapft und Nachrichten im Transit abgefangen hat und weiterhin kann. In den vorgenannten Fällen wendet sie sich an das Unternehmen und sagt, geben Sie uns dieses, geben Sie uns jenes, und das Unternehmen liefert dann in dieser Kooperationsbeziehung die entsprechenden Informationen. Wenn Facebook all deine Nachrichten, deine Wallposts, deine privaten Fotos und sämtliche privaten Informationen vom eigenen Server der Regierung zur Verfügung stellt, muss diese die Kommunikation, die sich in diesen privaten Daten befindet, ja nicht mehr abfangen. zum 11.09. Ich nehme die Bedrohung durch den Terrorismus ernst, wie wir alle. Ich denke aber, dass es unaufrichtig ist, wenn die Regierung an unsere Erinnerung appelliert und sie geradezu skandalisiert, um so das nationale Trauma, das wir gemeinsam durchlebt haben, auszunutzen und Programme zu rechtfertigen, deren Intention niemals war, uns Sicherheit zu geben, sondern die uns die Freiheiten kosten, die wir nicht aufgeben müssen und von denen unsere Verfassung sagt, dass wir sie nicht aufgeben sollen. Zur Rolle der Bürgerinnen und Bürger. Ein Sicherheitsstaat ist jede Nation, die die Sicherheit über alle anderen Erwägungen stellt. Ich glaube nicht, dass die USA ein Sicherheitsstaat sind oder sein sollten. Wenn wir frei sein wollen, dürfen wir nicht zu Objekten der Überwachung werden. Wir dürfen unsere Privatsphäre und unsere Rechte nicht aufgeben. Wir müssen aktiv sein, ein aktiver Teil unserer Regierung. Und wir müssen sagen, dass es Dinge gibt, für die es sich zu sterben lohnt. Ja, das Land gehört dazu. Ist hier irgendwo Musik? Zur Stasi. Bisher gab es in keiner Gesellschaft ein System der Massenüberwachung, das nicht missbraucht worden wäre. Schauen wir uns die Stasi in der DDR an. Diese Behörde wurde aufgebaut, um die Nation und die Stabilität eines politischen Systems zu schützen, das als bedroht galt. Die Stasi waren ganz normale Bürgerinnen und Bürger, die glaubten, sie täten das Richtige, die davon überzeugt waren, dass das, was sie taten, gut war. Historisch betrachtet stellt sich jedoch die Frage, was der Staat mit seinem Volk gemacht hat und mit anderen Ländern. Was war die Nettowirkung dieser massiven Spionagekampagnen? Wenn wir diese Fragen stellen, wird einiges klarer. Zur Reaktion. Ach nee, ich lese erstmal einen anderen Text. Der passt dahin. Ich dachte eigentlich bei dem Text an, also ich dachte ihn doppeldeutig, sowohl an Snowden jetzt in seiner Situation vielleicht, aber auch an das, was jetzt gerade mit diesem Überwachungssystem beschrieben wurde. Das ist von Fjodor Sologub. Die Schnüre. Ein Knabe hatte eine strenge Mama und einen strengen Papa. Wenn der Papa oder die Mama ihren Knaben sahen, so schrien sie gleich auf ihn los. Sei nicht unartig! Wie kannst du dich unterstehen, unartig zu sein? Schlechter Bengel, störst die Ruhe und Ordnung! Nun, und der Knabe, bei Kindern ist das ja begreiflich, konnte ohne Unarten nicht leben. Er wäre ja fast froh gewesen, Papachen und Mamachen nicht zu entzürnen, konnte sich aber nicht beherrschen. Spielt, macht irgendeine Dummheit. Da sagten einst der Papa und die Mama, da Worte nicht auf dich wirken, werden wir zu Taten schreiten. Wir werden dich fesseln. Wir werden dir die Unarten schon austreiben. Gesagt, getan. Mit einem Schnürchen banden sie dem Knaben die Hände so, dass er gute Wort wohl schreiben konnte, dass ihm aber zu schlechten der Arm nicht reichte. Dass er für Papachen und Mamachen wohl Päckchen tragen konnte, dass ihm aber zum Trommelspielen der Schwung fehlte. Sie banden ihm die Füße. Langsam gehen? Ja. Aber laufen? Nein, Bruder, laufen wirst du nicht. Über das Gesicht zogen sie ihm ein hübsches Maulkörbchen. Mannagrütze essen, ja, aber beißen? Denke nicht daran. An den Rücken banden sie ihm einen Stock, damit der Knabe sich gerade hielte, nach der Vorschrift. Kurz, so fesselten sie den Knaben, dass es ein Jammer war. Nicht einen überflüssigen Schritt konnte der Knabe machen. Der Knabe wurde bescheiden, wie der Papa und die Mama es gewollt hatten. Und der Knabe wurde traurig und weinte im Stillen. Und der Papa und die Mama sagten, weine, weine nur, siehst du nun ein, wie schlecht es ist, unartig zu sein. Früher haben wir dir vertraut, aber jetzt hast du das Recht auf Vertrauen verloren. Beklage dich bei dir selbst. Ganz langsam schleicht der Knabe umher und die Nachbarkinder lachen über ihn. Der Papa und die Mama des Knaben waren wohl streng, aber dumm. Erst freuten sie sich, dass die Nachbarn über ihren Knaben lachten und machten ihn selbst noch schamrot. Aber einst, als sie schliefen, warf ihnen jemand eine Fensterscheibe ein. Von der Straße war ein Stein hereingeworfen worden, und an den Stein war ein Papierchen gebunden, und auf dem Papierchen stand mit sehr großen Buchstaben geschrieben: Das habt ihr dafür, dass ihr euren Knaben so kränkt. Der Papa und die Mama lasen das Papierchen silbenweiß durch, wurden sehr böse, bestraften ihren Knaben, beschwerten sich beim Schutzmann, aber der konnte nichts ausrichten. Da legten der Papa und die Mama dem Knaben noch einige Stricke an, fesselten ihn sogar an Stellen noch einmal, wo er doch schon gefesselt war, gingen zu Bett, sie hatten zu Abend gegessen, und der Knabe war ohne Abendessen geblieben, lag aber angebunden in seinem Bettchen, der Ruhe und Ungefährlichkeit wegen, und damit er nicht die Wände hinaufklettere. Auch in dieser Nacht wurde mit einem Stein eine zweite Fensterscheibe eingeworfen, und an den Stein war wieder ein Papierchen gebunden, und auf dem Papierchen stand geschrieben: Alle Scheiben werden wir euch einschmeißen, wenn ihr den Knaben kränken werdet. Da bekamen es der Papa und die Mama mit der Angst zu tun, gingen zu allen Nachbarn und erklärten überall: Wir werden unserem Knaben abnehmen, was an Stricken zu viel ist. Und sie nahmen dem Knaben die Hälfte der Stricke ab, nämlich die, die sie beim zweiten Male angelegt hatten, und gingen ruhig zu Bett, zogen die Zipfelmützen über die Ohren und schlafen, denken: Nun wird uns niemand mehr anrühren. Ja, ich denke, dieser Text kann ausgelegt werden in viele Richtungen. Wenn wir uns ein bisschen wehren, wird ein bisschen weggemacht und der Rest trotzdem noch geduldet an Stricken, die uns angelegt wurden, ob wir sie sehen oder nicht. Na gut. Zur Reaktion auf die Enthüllungen. Die erste Reaktion auf die Enthüllungen war eine Art Wagenburg, die die Regierung um die NSA bildete. Statt sich auf die Seite der Öffentlichkeit zu stellen und deren Rechte zu schützen, umstellte die politische Klasse den Sicherheitsstaat und schützte ihre eigenen Rechte. Interessanterweise wurde diese erste Reaktion im Laufe der Zeit jedoch aufgeweicht. Der Präsident und seine Beamten gaben zu, dass es trotz seiner ersten Aussage »Wir haben das richtige Maß gewahrt, es gab keinen Missbrauch« sehr wohl Missbrauch gegeben hatte. Es gab in jedem Jahr tausendfach Verstöße durch die NSA und andere Behörden. Aus der Rede des Präsidenten am 17. Januar 2014 geht klar hervor, dass er nur geringfügige Änderungen an Behörden, die wir nicht brauchen, vornehmen will. Das kommt mir ja jetzt bekannt vor. Wir nehmen ihm die Schnüre ab, die zu viel sind. Er besetzte ein Aufsichtsgremium mit Beamten, die persönliche Freunde sind, Insider der nationalen Sicherheit, ein ehemaliger Vizepräsident der CIA, Menschen, die allen Grund haben, die Programme nicht hart anzugehen und sie ins beste Licht zu setzen. Allerdings stellten sie fest, dass diese Programme nutzlos sind, dass sie keinen Terroranschlag in den USA verhindern konnten und dass sie auch für andere Zwecke nur marginal taugen. Das Einzige, was das Phone Metadata Programm nach Paragraf 215, tatsächlich ein Programm, mit dem Massendaten gesammelt werden, also Massenüberwachung betrieben wird, ergab, war die Entdeckung einer Überweisung von 8.500 US-Dollar durch einen kalifornischen Taxifahrer. derartige Prüfungen durch Insider zeigen, dass wir diese Programme nicht brauchen, weil sie uns keine Sicherheit bieten. Sie kosten enorme Summen und bieten keinen Gegenwert. Die Prüfer argumentieren, dass sie modifiziert werden könnten. Die NSA arbeitet jedoch unter der alleinigen Aufsicht des Präsidenten. Er kann ihre Politik jederzeit ändern oder ändern lassen. Zu seiner eigenen Zukunft, also Snowdens, nicht die des Präsidenten. Es steht außer Frage, dass ich gerne nach Hause zurückkehren würde. Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich mit meinem Handeln meinem Land dienen will. Ich arbeite nach wie vor für die Regierung. Ob es jemals eine Amnestie oder Gnade geben wird, weiß ich nicht. Das müssen die Öffentlichkeit oder die Regierung und die Regierung entscheiden. Aber könnte ich mir aussuchen, wohin ich in der Welt gehe, dann wäre es nach Hause. Doch ich denke nicht zuerst an mich. Mir geht es darum, dass diese Programme reformiert werden und dass die Familie, die ich zurückgelassen habe, und das Land, das ich verließ, durch das, was ich tue, Hilfe erfahren. Ich werde tun, was ich kann, um weiterzuarbeiten, so verantwortlich wie möglich, mit dem obersten Ziel, niemandem Schaden zuzufügen und dem öffentlichen Wohl zu dienen. Ja, apropos öffentliches Wohl. Ich komme noch mal zu Morgenstern. Vom Steuerzahlen. Daraus wird's ja finanziert, nicht? Korf, wie aus Teil 1 schon zu entnehmen, zahlt natürlich keine Steuern. Was genügt, ihn ringsum zu verfemen. Denn er mag den Staat nicht fördern, der sich auf Gewalt der Waffen gründet. Besserem bleibt sein Geist und Geld verbündet. Und man wird ihn unverwandt verhaften, wär er nicht gefeit, wie angedeutet. Wieder all dergleichen Machenschaften. Pling kam richtig. So, ein Text habe ich jetzt noch aus den Snowden-Texten, das andere sind Zeitungstexte, die ich gerne auch noch zu Gehör bringen kann. Ein Manifest für die Wahrheit. Binnen sehr kurzer Zeit erfuhr die Welt viel über Geheimdienste, die niemandem Rechenschaft ablegen, und über nicht immer legale Abhörprogramme. Manchmal versuchen die Behörden bewusst, ihre Überwachung hoher Funktionäre oder der Öffentlichkeit zu verschleiern. NSA und, ich kann es mal probieren, GCHQ, ihr könnt es mir nachher mal sagen, erscheinen als diese Dienste, bei denen die massivsten Rechtsverstöße zu verzeichnen sind. Zumindest geht das aus den aktuell vorliegenden Unterlagen so hervor. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass die Massenüberwachung ein globales Problem ist, das globale Lösungen erfordert. Derartige Programme bedrohen nicht nur den Datenschutz. Sie sind auch eine Bedrohung für die Meinungsfreiheit und offene Gesellschaften. Die Existenz von Spionagetechnologie darf nicht die Politik bestimmen. Wir haben die moralische Pflicht zu gewährleisten, dass unsere Gesetze und Werte Überwachungsprogramme beschränken und den Schutz der Menschenrechte garantieren. Nur durch die offene, von Respekt geprägte und informierte Debatte kann die Gesellschaft dieses Problem verstehen und steuern. Zunächst waren manche Regierungen von den Enthüllungen über die Massenüberwachung peinlich berührt und setzten eine nie dagewesene Kampagne in Gang, um die Diskussion darüber zu stoppen. Journalisten, die die Wahrheit veröffentlichten, wurden unter Druck gesetzt und kriminalisiert. Zu diesem Zeitpunkt war die Öffentlichkeit noch nicht in der Lage, die Vorteile der Enthüllungen zu erkennen. Sie vertraute darauf, dass die Regierungen korrekt handeln. Heute wissen wir, dass das ein Fehler war und dass ein solches Handeln nicht dem öffentlichen Interesse dient. Die Debatte, die Sie verhindern wollten, wird jetzt in allen Ländern der Welt geführt. Und dieses neue öffentliche Wissen schadet nicht. Vielmehr werden die gesellschaftlichen Vorteile klar Und es werden Reformen vorgeschlagen, die zu mehr Aufsicht und neuen Gesetzen führen sollen. Bürger und Bürgerinnen müssen sich dagegen wehren, dass Informationen über Angelegenheiten von großer öffentlicher Bedeutung unterdrückt werden. Die Wahrheit zu sagen, ist kein Verbrechen. Aber manchmal gefährlich. Lebenslauf. Ein Mann verfolgte einen anderen. Aus Deutsch. Er selber war aus Flandern. Der Deutzer, just kein großer Held, gibt unverzüglich Fersengeld. Der Fläme sagt sich, ei, nun gut, und sammelt es in seinen Hut. Und sammelt bis zur finsteren Nacht und morgens, als der Hahn erwacht. Und jener weiter flieht voll Reue, da füllt er seinen Hut aufs Neue. Durch ganz Europa geht es so. Sie sind bereits am Flusse Po. Sie sind in Algier, ungefähr. Da ist der eine Millionär. Wie? Millionär? Oh, Allahs Güte! Sein Schatz misst 100.000 Hüte. Nein, Legionär. Dies ist das Wort, und jener sagt's ihm auch sofort. Und beide teilen sich das Geld und kaufen sich dafür die Welt. Tief in Marokko steht ein Kreuz, da ruht die aus Brabant und Deutz. Die beiden fremden Legionäre, oh Mensch, das Geld ist nur Chimäre. Damit wäre ich fürs Erste fertig. So, nun diskutiert man.